Heute geht es um Michael, 52, Berufspolitiker und Ex-Nationalspieler Mesut Özil.
Imke, fangen wir mal an mit der herzzerreißendsten Geschichte, die Deutschrap je gesehen hat.
Okay.
Kool Savas, der King of Rap, und Eko Fresh, sein verstoßener Zögling, die haben sich auf offener Bühne vor einigen Tagen bei einem Konzert umarmt und das Kriegsbeil begraben. Hast du die Mucke von den beiden früher gepumpt?
Nee, gar nicht. Musst du mir mal erklären, warum das so bewegt, auch heute noch, dass die beiden sich jetzt versöhnen und was überhaupt der Tee ist?
Ich glaube, die beiden haben damals so eine Welle des Deutschraps geprägt, vor allem die des Battle-Raps, und es war so ein Lebensgefühl von jungen, aufsässigen, migrantischen Jungs so, die ja da sich auch durch diese Musik tatsächlich repräsentiert haben. Das war die Zeit von Bushido, Eure Kinder und so weiter. Das hat damals auch in den Talkshows für extrem viel Lärm gesorgt und so eine ganze Jugendkultur begründet. Und Kool Savas war eben so der King of Rap Anfang der 2000er. Er hat fast alle Züge des Deutschraps in der Hand gehalten. Alle haben zu ihm hochgeschaut und er hat halt eben Eko Fresh unter seine Fittiche genommen. Aber der hat ihn dann verraten und eine Abrechnung mit Savas rausgebracht. Die war auch gar nicht so schlecht. Das Problem war nur, die Antwort von Savas war noch viel besser. Lass uns mal kurz reinhören.
Jetzt hat der kleinen Bart, denkt er, wer Eisenhart. Du und Valeska passt zusammen, euch fehlt live der Atem und Echo. Hörst du das, wie ich dich Zeile für Zeile weg? Bombe, deine Augen bauen werden zum End vom McDonald's. Little Echo, dieser Beef macht keinen Sinn. Das ist der King gegen ein Kindertrack.
Also so Diss-Track gegen Diss-Track.
Genau, aber klarer Gewinner, cool Savas. Savas hat Echo damit komplett auseinandergenommen. Der war dann jahrelang von der Bildfläche verschwunden und jetzt eben 20 Jahre später die offizielle Versöhnung. Herzzerreißend, oder? Wie wir Männer uns trotz der größten Verwerfungen immer wieder die Hand reichen? Ich merke schon, ja. Das ist ein anderes Thema.
Nee, ich kann das ja, dadurch, dass ich das mit dem Herzen nicht so richtig nachfühlen kann, leider, sieht es für mich einfach aus wie ein riesiger Marketing-Coup.
Ja, ich will gar nicht absprechen, dass das auch eine Weggrund war. Also Kool Savas ist ja vor kurzem 50 geworden, hat jetzt ein großes Konzert gespielt. Ja.
Aber ich will hier jetzt auch keine Gefühle verletzen, ne?
Nein, absolut. Wir haben ja auch wichtige Themen gerade noch zu besprechen. Am Wochenende war Wahl. Wie hast du es verfolgt?
Ich war ganz normal klassisch wählen, aber es war für mich das erste Mal, dass ich wirklich hingegangen bin und nicht Briefwahl gemacht habe. Und ich muss schon sagen, der Prozess hat sich gut angefühlt.
Geil, ne? Diese miefigen Turnhallen, die man reingehen muss.
Überall riecht es nur so nach Linoleum und so dieser komischen Scheuermilch, die es auch irgendwie nur an öffentlichen Orten gibt. Aber es ist irgendwie interessant. An anderen Orten wird so frei über seine politische Meinung gesprochen und das ist so ein Ort der absoluten
Intimität,
Einsamkeit, das ist so ein riesiges Geheimnis. Man guckt sich nicht an, man spricht auch nicht. Und ich würde auch, also es ist so gar nicht der Vibe, dass man jemanden mal ansprechen könnte. Und, was hast du gewählt?
Was sagen wir denn zu den Ergebnissen? Das ist ja die höchste Wahlbeteiligung seit der Wiedervereinigung.
Ja, ich glaube 83%. Also ich habe mich sehr gefreut darüber. Und das hat sich aber auch wiedergespiegelt in dem, wie ich jetzt die letzten Wochen mein Umfeld wahrgenommen habe. Also dass die Leute wirklich nochmal Sachen durchgelesen haben. Mhm. Auch weil es nicht darum ging, einen beliebten Kandidaten zu wählen. Ich glaube, es gab keine richtigen Herzenskandidaten, zumindest von den großen Parteien nicht. Und deswegen war es echt eine inhaltliche Entscheidung, die viele, glaube ich, getroffen haben, weil es auch gerade um viel geht. Und es ist schön, dass sich das auch so in der Wahlbeteiligung widerspiegelt.
Wir haben ja vor kurzem hier eine Folge auch über die U18-Wahlen gesprochen. Die Linke, die wir als, ja, wie soll ich sagen, als Zugpferd der jungen Leute empfunden und hier besprochen haben, die sind es tatsächlich auch gewonnen beim Bundestagswahl, haben ein wahnsinnig hohes Ergebnis eingefahren.
Genauso 27%, glaube ich, ne?
Bei den jungen Leuten, ja. Und genauso auch die AfD. Man könnte jetzt provokant sagen, ja, die junge Leute wählen gerne russlandfreundlich.
Ja, könnte man sagen, aber ich weiß gar nicht, inwiefern das stärkste Argument tatsächlich war. Ich glaube, da müsste man nochmal gucken, was da rauskommt.
Ja, mir macht das aber schon Sorge. Also dieses Fremde mit so einer liberalen Demokratie, ja, also was, mit der wir ja auch aufgewachsen sind, dass das nicht mehr so verfängt bei jungen Leuten, gibt mir schon zu denken, muss ich ehrlich sein.
Total. Es gab noch ein anderes Thema, da wurde letzte Woche viel drüber diskutiert und ich habe das auch auf Social Media im größeren Kontext gesehen. Da geht es um die Zusammensetzung vom Bundestag und es geht um Michael, den 52-jährigen Berufspolitiker.
Bitte, wer soll das sein?
das Jobportal Indeed, das hat ausgewertet im Vorfeld der Wahl, wer sich alles beworben hat als Kandidat und daraus einen Durchschnittskandidaten erstellt. Und der heißt eben Michael, ist 52 Jahre alt, Berufspolitiker, ist also ein Mann, der jetzt auch nicht mehr ganz jung ist und auch nicht aus der Wirtschaft kommt. Und darüber ist dann erneut die Diskussion entfacht, ob der Bundestag in Person den Schnitt der Gesellschaft repräsentieren muss oder eben nicht. Jetzt gibt's halt die aktuelle Sitzverteilung, die so ein bisschen bestätigt, was Indeed auch schon im Vorfeld rausgefunden hat. Nämlich der Bundestag wird wirklich männlicher. Frauen sind unterrepräsentiert mit ungefähr 32%. Und vor allem CSU, aber auch Union und AfD sind auch für den sinkenden Frauenanteil verantwortlich. Die haben nämlich keine Frauenquote. Also die CSU und die AfD haben keine Frauenquote. Und dadurch, dass die Parteien jetzt relativ gut abgeschnitten haben, gibt's halt insgesamt auch kein Ansteigen von Frauen im Parlament.
Ich merke schon, die Tension jetzt hier zwischen uns beiden, das passt ja alles nicht, richtig?
Naja, das war zumindest die Debatte auf Social Media über Michael. Ich persönlich würde mir tatsächlich auch mehr Frauen im Parlament wünschen. Vor allem, wenn ich dann so Zahlen zum Beispiel von der AfD lese, dass nur 12% Frauen sind. Aber ich glaube, die grundsätzliche Frage ist eher, müssen die Sitze so verteilt werden, wie die Gesellschaft aufgebaut ist, um die Gesellschaft zu repräsentieren? Was denkst du, Julian?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin bei diesen identitätspolitischen Argumenten immer ziemlich skeptisch. Ich finde, Wolfgang Schäuble hat das mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Er meinte nämlich, Repräsentation ist nicht Repräsentanz. Was heißt das? In einer repräsentativen Demokratie muss ein Bundestagsabgeordneter in der Lage sein, von der eigenen Identität zu abstrahieren. Also Abgeordnete vertreten die Repräsentierten, also uns, dich und mich und andere Wähler, nicht durch ihre Person, sondern durch ihre Politik. Das Parlament muss also nicht die exakte Spiegelwelt der Wählerinnen und Wähler sein, sagt Schäuble. Und aus meiner Sicht zu Recht. Denn wäre das nicht so, könnten Menschen mit Behinderung nur durch Menschen mit Behinderung adäquat vertreten werden, Frauen nur durch Frauen, Männer nur durch Männer. Das ist doch ein total rückschrittliches Konzept, das Identität zur wahren Größe von Politik macht.
Ich glaube halt, in einer idealen Welt müsste das auch nicht so sein. In der Realität geht es ja aber vor allem auch immer um Kapazitäten und Zeit. Und ich glaube, da, das ist immer so ein bisschen unbefriedigend als Fazit, weil es so schwer festzumachen ist. Aber da geht es auch um eine Balance. Und es gibt halt auch Studien, die zeigen, dass, also kommunalpolitische Studien von der Heinrich-Böll-Stiftung, die kann ich auch nochmal in die Shownotes legen, die zeigt, dass sowieso schon benachteiligte Gruppen, wenn sie nicht repräsentiert werden, halt noch stärker benachteiligt werden. Bei Männern würde ich sagen, maybe not.
Wir sind schon genug vertreten, meinst du?
Ihr werdet nicht benachteiligt.
Aber naja, aber das ist jetzt ja genau der Punkt. Also ich finde, du konzentrierst dich halt sehr auf das Identitätsmerkmal Frau, also Geschlecht. Mhm. Das ist doch genau das, was ich also an der identitätspolitischen Linke so unterkomplex finde. Also wo kam jetzt in deiner Argumentation das Identitätsmerkmal Klasse vor, also ökonomisches Kapital oder Bildungsgrad? Warum stört es dich zum Beispiel nicht, dass bei fast allen Parteien nur Akademiker sind oder Menschen aus gut situiertem Bürgertum? Auch bei den Linken. Also da ist ja oft dann die fehlende Repräsentanz kein Thema. Also die linken Abgeordnete sind selbst akademisch und verdienen gutes Geld. Und trotzdem würden ihre Wähler ihnen unterstellen, dass sie die repräsentieren können und von ihrer eigenen finanziellen Situation abstrahieren können, um sich dann für den vermeintlich kleinen Mann einzusetzen. Außerdem ist es ja so, dass
Julian on fire.
Identitätsmerkmal Frau, dass sich daraus nicht eine bestimmte Politik ableiten lässt. In der CSU, CDU und AfD sind ja auch viele Frauen, die ein eher rückschrittliches Frauenbild haben oder konservatives?
Ja, ich glaube, es hat ja alles immer Grenzen. Und in unserer Verfassung ist ja festgeschrieben, dass wir Gleichstellung haben. Und für mich ist das, glaube ich, das größte Thema, weil ich denke, dass die Gleichstellung von Mann und Frau eine der größten Errungenschaften unserer Demokratie ist und eben ungefähr die Hälfte der Gesellschaft betrifft. Vor allem, weil sich am Stand der Emanzipation immer auch so ein bisschen der Stand der Demokratie abzeichnet. Und wie wir jetzt zum Beispiel gerade auch in den USA sehen, ist die Gleichstellung von Mann und Frau lange noch nichts, was wirklich gesichert ist und was unanfechtbar ist, sondern es wird die ganze Zeit angefochten von verschiedenen Seiten. Und dadurch, dass in großen Teilen Frauen dafür verantwortlich waren, dass wir mehr Rechte bekommen haben und Gleichstellung vorangetrieben wurde, sei es Simone de Beauvoir oder später dann Alice Schwarzer. Das waren Frauen, die das angestoßen haben. Und deswegen glaube ich auch, ist es nach wie vor wichtig, dass wir Frauen haben, die darauf aufpassen, dass das so bleibt. Und auch wenn man ein konservatives Wertebild vielleicht hat, heißt das ja trotzdem, dass man sich zum Beispiel für faire Bezahlung einsetzen wird als Frau. Also auch jemand, der in der CSU sitzt, möchte doch wahrscheinlich, dass sie gleich viel verdient wie ihr männlicher Kollege im Parlament.
Also ich möchte gar nicht, um das nochmal abzuholen, in Abrede stellen, dass ich vielleicht jetzt mal auch gar nicht die Dimension genau erkennen kann. Also nur darauf hinweisen, dass ich das Gefühl habe, dass in den letzten Jahren so in der progressiven Diskussion, wenn man sich so das Pendel vorstellt, auf dem Linke debattieren, dann war links auf dem Pendel war die Materie, also Klasse, und rechts war Identität. Und das Gefühl, das Pendel ist so ein bisschen zu sehr Richtung Identität ausgeschlagen und zu wenig Richtung materiellen Fragen. Aber das nur nebenbei.
Und ich glaube, das war auch nicht nur bei der Linken zum Beispiel jetzt so. Ich glaube, das war schon etwas, was alle Parteien in diesem Wahlkampf gleichermaßen betroffen hat, dass einfach ungerne über Kosten geredet wurde und ungerne über Geld geredet wurde und deswegen auch obviously ungerne über zum Beispiel die Unterstützung von einkommensschwachen Menschen geredet wurde.
Ja, und die Quittung bekommen wir jetzt, und das ist wirklich auch der wichtige Punkt, glaube ich. Ich habe eine Statistik gesehen, die meisten ArbeiterInnen und Arbeiter wählen die AfD. Und das ist, ich glaube, man muss sich immer wieder auch dieser Frage sich stellen, dass man die sowohl ökonomisch als auch kulturell adressiert.
Mhm. Ja, das, da würde ich, glaube ich, mitgehen,
sehr
muss
schön.
Ich sagen.
Zum Schluss Einigkeit ja. Bei dem Thema.
Um direkt zum nächsten Aufreger zu kommen, es geht um den ehemaligen Fußballnationalspieler Mesut Özil.
Ja, ehemaliger Superstar, Weltstar, ist es immer noch auf seine Art und Weise. Der ist jetzt in dem Vorstand der AKP, also der Erdogan-Partei, beigetreten. Das ist, glaube ich, das kann man so sagen, der Höhepunkt oder besser gesagt der Tiefpunkt einer Entfremdung zwischen Deutschland und ihm, ne?
Ja, ich erinnere mich noch 2018. Da gab es diese riesige Diskussion um ihn in Deutschland, weil Özil und auch Gündogan ein Foto mit Erdogan damals gemacht haben.
Ja, das war ein Riesenthema. Gündogan hat sich danach entschuldigt, Özil nicht. Er stand danach massiv in der Kritik während des ganzen Turniers, wegen der ganzen WM. Und nach der WM ist er dann aus der Nationalmannschaft zurückgetreten und hat dem Deutschen Fußballbund Rassismus vorgeworfen. Und ich habe den Eindruck, das war der Wendepunkt. Also da gab es dann von da an nur noch einen Weg für Özil. Und ich glaube, er hat sich dann für den Falschen entschieden. Also er hat danach schon die ganze Zeit mit den türkischen Rechten geflirtet. Erdogan war auf seiner Hochzeit. Und jetzt bringt er sich eben auch politisch ein, ne?
Ja, ich habe nur gesehen bei Instagram, als ich mir nachgeschaut habe, erstens, dieser Typ hat 28 Millionen Follower. Das ist extrem viel. Aber er hat auch eine Typveränderung vorgenommen. Also man sieht ihn eigentlich nur noch im Gym.
Ja, extremer Brecher geworden, total aufgepumpt.
Ich stelle mir das auch generell ein bisschen schwierig vor, nach so einer intensiven Karriere wie Profifußballer oder generell alles, was mit einem Mal plötzlich vorbei ist, so neue Identifikationspunkte für sich zu finden. Meine Frage ist nur, du kannst es besser einschätzen, ist Özil jetzt rechtsextrem? Muss man ihn jetzt so sehen?
Ja, also die AKP selbst ist nicht rechtsextrem, also da sind auch einige wahrscheinlich dabei, aber nicht offiziell. Aber was auffallend ist, dass bei Özil damals ein graue Wölfe-Tattoo gesehen wurde auf der Brust. Und die Graue Wölfe, das sind die größte rechtsextreme Vereinigung in der Türkei und übrigens auch in Deutschland, das vergessen viele. Also das ist die größte rechtsextreme Organisation in Deutschland, weil die hier ihr Unwesen treiben könnten, wurde lange Zeit nicht genau hingeguckt und das auch verstanden, wie türkischer Rechtsextremismus funktioniert. Und ich will jetzt mit Özil nicht komplett brechen, denn ich glaube, er hatte damals bei seinem Rassismusvorwurf nicht ganz Unrecht, denn viele deutsche Fans haben ihn wegen seiner türkischen Migrationsbiografie durchaus kritisch beäugt. Aber die Art, wie Özil den Rassismus begründet hat, die war aus meiner Sicht falsch. Denn ein Foto mit einem Autokraten wie Erdogan zu kritisieren, die Struktur hinter Islamfaschismus zu kritisieren, das kann nicht rassistisch sein. Das ist sogar wichtig. Und ich weiß, dass auch das Özil mit seinem Weg, den er bestritten hat in den vergangenen Jahren, auch viele meiner deutsch-türkischen Kumpels enttäuscht hat. Er war ja mit seiner Biografie, das im Weltfußball zu schaffen, Superstar zu sein, auch ein großes Vorbild für alle türkischstämmigen in Deutschland.
Ja, irgendwie, Ich erinnere mich auch noch, als 2014 die Weltmeisterschaft war und ich ihm zugejubelt habe.
Ja, es tut total weh. Ich habe mir auch letztes Mal seine Highlights auf YouTube angeschaut. Das war so ein geiler Zocker. Naja.
Ja, Julian, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle Schluss machen. Und mir ist gerade aufgefallen, dass wir schon wieder nicht über The White Lotus geredet haben.
Nächste Woche, versprochen.
Ich würde trotzdem gerne, das haben wir bisher noch nicht gemacht, aber mich würde total interessieren, was die Menschen, die uns zuhören, eigentlich denken. Deswegen lass uns eine Umfrage einstellen.
Mhm. Zu was?
Na, am meisten würde mich, glaube ich, interessieren, ob unsere Zuhörenden eher bei Schäuble und dir sind.
Oder bei dir.
Oder sich doch mehr Vielfalt im Parlament wünschen.
Ja, wäre immer interessant zu hören. Macht auf jeden Fall mit bei der Umfrage und ich würde sagen, wir hören uns dann am Freitag.
Ja, bis Freitag. Macht's gut.